Es geht mal wieder um Gesundheit. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur nächsten Ausgabe von Gesundo. Das ist euer Podcast zum Thema Gesundheit. In und um Dortmund bin ich unterwegs. Mein Name ist Sascha Staat und ich bin nach einigen Monaten mal wieder bei RehaMed im Union Carré gelandet. Nicht zum ersten Mal. Und ihr habt es ja schon zu Beginn unseres Formats gehört. Da ging es um medizinische Fitness. Heute sprechen wir über ein Thema, ja, ich glaube, dass einige denken, dass es ganz anders funktioniert, als es tatsächlich funktioniert, die Ergotherapie. Und deswegen freue ich mich, dass Eddie Schön mir heute gegenüber sitzt. Schönen guten Tag bei strömendem Regen allerdings. Ja.
Hallo.
Ja, toll, dass du dir Zeit genommen hast. Die Ergotherapie, ich habe es ja gerade so ein bisschen angedeutet. Ich weiß nicht, hat die ein falsches Image? Ich will nicht sagen ein schlechtes, aber hat die ein falsches?
Teilweise wird es falsch interpretiert, weil viele Patienten, die es schon irgendwo mal kennengelernt haben, immer mit dem Thema Basteln beschäftigt sind. Das gibt es bei uns gar nicht. Wir haben es eine Zeit lang mal in einem psychiatrischen Bereich hier angesetzt, aber es geht einfach nicht hier. Wir sind eher auf der Devise Gespräche, Entspannungstechniken etc., um da den Betroffenen weiterzuhelfen. Basteln kann man zu Hause.
Ja, klar, also das kann man auf jeden Fall zu Hause machen und ich glaube, du hast da schon was angedeutet, Entspannung ist ein ganz, ganz großes und wichtiges Thema, aber ich möchte auf jeden Fall zunächst mal auch wissen, wie lange machst du persönlich eigentlich schon diesen Job?
Ich habe mein Examen 2003 gemacht, bin also Spätberufener, vorher bin ich gelernter Koch, habe dann auch zwischendurch noch ein paar Jahre Metallindustrie hinter mir, aber irgendwann musste ich für mich erkennen, das ist nicht alles. Ich möchte was mit Menschen machen, nicht mehr das Produkt im Mittelpunkt haben. Und dann war die Entscheidung relativ einfach, nachdem ich mich informiert hatte, in die Ergotherapie einzusteigen.
Hat sich die Ergotherapie in den letzten dann ja gut 20 Jahren massiv verändert?
Ich kenne nur Großeinrichtungen. Ich habe ein paar Jahre in der Psychiatrie gearbeitet, 2 Jahre in der Praxis in Lünen. Das war aber auch nicht meins mit Hausbesuchen etc. Und bin dann hier gelandet. Vor 10 Jahren und muss sagen, was wir hier anpacken, hat Sinn. Wir arbeiten im Team zusammen mit Physiotherapeuten, medizinische Fitness, wo Kollegen, Kolleginnen arbeiten, die in dem Bereich ausgebildet sind mit Sportstudien etc. Da kann man im Team zusammen teilweise besprechen, wenn man gemeinsame Patienten hat. Wie gehen wir ran? Wer macht was? Und dann läuft das für die Leute wesentlich besser, als wenn ich jetzt einmal in der Praxis war für Ergotherapie, nächsten Tag muss ich zur Physiotherapie und dann vielleicht noch irgendwo ins Fitnessstudio. Das alles können wir hier zusammen anbieten mit entsprechender fachlicher Unterstützung. Bringt viel mehr Sinn für die Patientinnen und Patienten.
Ja, das kann ich mir vorstellen, weil das ist ein Riesenvorteil aus meiner Sicht, ne? Dass ihr alles quasi unter einem Dach habt. Ihr könnt immer miteinander kommunizieren und ihr habt nicht diese Schwierigkeit, dass, wie du das gerade geschildert hast, dass man von A nach B fahren muss und so weiter. Ich meine, wenn du jetzt auch 10 Jahre hier mit dabei bist, dann scheint das ja genau der richtige Ort für dich zu sein. Und das habe ich bei der ersten Aufnahme hier auch schon gehört, dass ihr ein gutes Team sein müsst anscheinend, dass ihr auch untereinander gut zurechtkommt. Und das ist, glaube ich, ganz persönlich, Eddie, sehr, sehr wichtig im Bereich Medizin. Und auch in diesem Bereich Physiotherapie, Ergotherapie, das merken die Leute auch, die hier hinkommen. Ist zumindest so mein Gefühl.
Ganz genau so ist das. Also wir machen auch kein Hehl daraus. Wir machen Faxen vorne zum Beispiel an der Rezeption unter uns auch mit den Patienten und das kommt in der Regel gut an.
Dann gucken wir jetzt mal ein bisschen thematisch in die Tiefe. Hier stehen so ein paar Worte, die für mich natürlich schwierig einzuordnen sind. Rheumatologie, was ist denn das?
Es ist ein Riesenfachgebiet. Früher hieß es im Volksmund immer, ich habe Rheuma. Mittlerweile ist es rheumatischer Formkreis, seit Jahren schon, weil immer mehr erkannt wird, was alles in diesen Bereich Rheuma hineingehört. In der Regel kannten die Leute, dass sie dann halt die Finger verkrümmt hatten etc. oder Rückenprobleme durchs Rheuma. Aber es gibt auch Sachen, die gehen auf die Augen als Beispiel. Da können wir natürlich relativ wenig machen, da sind dann eher die Augenärzte gefordert, aber alles, was so das Skelett betrifft und Weichteile, da können wir dann doch schon mal kräftig unterstützen und den Patienten Hilfestellungen geben, wie sie ihren Alltag bewältigen können. Wegmachen können wir es nicht.
Ja, hexen könnt ihr natürlich auch nicht, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Probleme mit den Fingern durch Rheuma habe, was macht ihr dann?
Es geht schon alleine mit Gelenkmobilisation los. Dass man versucht, die einzelnen Gelenke zu mobilisieren, kann natürlich für die Betroffenen auch mal schmerzhaft sein, je nach Situation. Rheuma-Patienten sind in der Regel oft wetter fühlsam. Die einen können Wärme nicht ab, die anderen Kälte. Das ist auch flexibel oder variabel. Das ist nie gleich. Und da versuchen wir halt durch Mobilisation die Gelenke fit zu halten. Man kann Patienten zeigen mit einem Linsenbad oder ähnlichen Sachen, was man machen kann, um die Finger beweglich zu halten. In den Rheumakliniken haben sie auch Paraffinbäder zur Verfügung. Das haben wir hier noch nicht. Ob wir es mal einführen, lasse ich mal offen. Da muss man aber gucken, was braucht der Patient, was ist ihm angenehm, ob er Wärme- oder Kältebehandlung haben möchte. Einige gehen ja auch in den Rheumakliniken in Kältekammern bis minus 80 Grad für 2-3 Minuten. Denen tut das gut.
Ich muss gerade sagen, ich fange gerade an zu frieren. Hey, ja. Aber Spaß beiseite. Linsenbad hast du gerade eben gesagt. Was ist das bitte?
Also man nimmt handelsübliche Linsen in eine große Schüssel. Wenn man sie kalt nutzt, kann man sie im Kühlschrank lagern. Holt die dann zur Eigentherapie zu Hause raus und bewegt die Hände in den kalten Linsen. Für die Warmvariante haben wir hier zum Beispiel extra so Wärmewannen, die auf, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Grad die eingestellt sind, 30, 40 Grad, dass man da dann mit den Händen in den Erbsen oder Linsen sich bewegt. Manche haben auch Rapssamen drin und das ist halt gut, um die Gelenke zu mobilisieren. Die Temperatur, ob jetzt kalt oder warm, lindert den Schmerz etwas. Man kann Suchspiele dran machen, dass man irgendwelche Sachen in den Linsen oder Ähnlichem versteckt, was der Patient dann ertasten muss.
Also das ist ja wirklich Wahnsinn.
Ja, aber
mit Linsen, mit Obst und Gemüse wird hier gearbeitet sozusagen.
Also ja, die werden nach einer Zeit ausreichend.
Ja, natürlich. Aber das hätte ich auch nicht gedacht. Also da sieht man mal, das erste Thema, was wir jetzt angeschnitten haben, das geht in eine völlig andere Richtung, als ich das erwartet hätte und wahrscheinlich auch die Leute, die draußen zuhören. Wir haben ja noch ein paar andere Dinge, die wir auf jeden Fall mal ansprechen müssen. Und zwar, ihr habt auch alternative Heilmethoden, allerdings, und das ist ganz, ganz wichtig, ohne Esoterik. Warum dieser Zusatz? Warum diese Betonung darauf?
Ja, weil viele Menschen, wenn sie jetzt hören, als Beispiel kraniosakrale Therapie, was ist das? Kann ich hier jetzt nicht alles explizit erklären. Aber wer es nicht kennt, könnte meinen, das ist schon wieder was mit Spooky. Und da wird man dann skeptisch, ne? Deswegen dieser Begriff oder der Hinweis nicht esoterisch, sondern wir arbeiten schon am Menschen, ohne da groß irgendwas drumherum mit Om und hast du nicht gesehen. Und von daher möchten wir da auch hinweisen, dass das halt immer drauf ankommt, wie spricht die betroffene Person, die wir da behandeln, auf die Sache an. Geht nicht bei jedem. Man muss sich wie auf alles einlassen können. Aber die Erfolge sind da, ob das jetzt die kraniosakrale Therapie ist oder Akupressurtechniken, die eine Kollegin macht, muss immer jeder gucken, wie springe ich drauf an, was bringt mir was.
Das ist mir beim ersten Gespräch vor einigen Monaten, also im vergangenen Jahr ist es ja gewesen, schon aufgefallen. Ihr geht sehr individuell auf die einzelnen Patienten ein.
Richtig, sonst macht es keinen Sinn. In den Erstgesprächen, die wir, zumindest so weiß ich es von der Ergotherapie, mit den Patientinnen und Patienten treffen, wir hören ihn erstmal zu, weil oft ist die Ursache eine ganz andere und der Patient kann erstmal alles loswerden. Natürlich, wenn das ausschweift, wird eingeschritten, aber in der Regel lassen wir erstmal den Patient erzählen, was denn alles so bei ihm die Wehwehchen auslösen könnte.
Ich muss da mal nachfragen, weil das haben wir ja jetzt noch gar nicht besprochen, hätte ich vielleicht direkt zu Beginn tun sollen. Für wen kommt denn die Ergotherapie überhaupt in Frage? Ich meine, ich bin jetzt Anfang, Mitte 40, bin ich so ein klassischer Patient für die Ergotherapie? Also könnte das auch mir helfen, obwohl ich gefühlt eigentlich gesund bin?
Theoretisch ja, aber wenn kein Bedarf da ist, was willst du dann machen? Wir haben ja keinen Anhaltspunkt, wo wir ansetzen könnten. Also wir brauchen schon eine Diagnose, die ein Arzt gestellt hat, weil wir dürfen es ja gar nicht. Da müssten wir dann schon was vorliegen haben, wo wir ansetzen können. Klar kann man das machen. Zum Beispiel die Entspannungstechnik kann jeder Mensch gebrauchen. Da könnte man hier auf Selbstzahlerbasis zum Beispiel in die progressive Muskelentspannung einsteigen, in die Klangkörperreise in der Kleingruppe. Das wären Sachen, die durchaus möglich sind und die auch für jeden Sinn machen, wenn er Entspannung sucht oder wissen will, wie kann ich was für mich tun. Der Alltag ist ja häufig sehr stressig und da kann man eine kleine Hilfestellung geben. Probier mal aus und guck hinterher, was bringt mir was. Von daher wäre da, wenn man jetzt keine Verordnung hat, auch eine Möglichkeit.
Was macht man denn da in dem Bereich dann genau? Du hast gerade auch von Klangtherapie gesprochen. Das ist etwas, wo man dann gemeinsam im Raum sitzt und versucht, ja wirklich runterzukommen?
Wir bieten in der Kleingruppe diese Klangkörperreise an nach Peter Hess. Die Teilnehmer liegen, Wir haben Liegen dafür. Wenn es etwas mehr sind, kann man auch Gymnastikmatten dazu nehmen. Die Kollegin, die es durchführt, macht es mittlerweile etwas anders, als ich es vorher gemacht habe. Sie setzt zwischendurch auch eine Klangschale auf bei den einzelnen Teilnehmern. In der Regel ist es vorgesehen, dass man einen Text vorträgt, der beschreibt, welche Klangschalen wo am Körper zu spüren sein kann. Wir haben 3 verschiedene Klangschalen unterschiedlicher Größe im Einsatz, die auch noch explizite Namen haben, damit man als durchführender Therapeutin weiß, welche muss ich jetzt. Ne? Die sind teilweise einzeln im Einsatz, teilweise zusammen. Geht in den Bereich Tiefenentspannung mit dem Effekt, dass auch häufig Teilnehmerinnen und Teilnehmer einschlafen, die auch ab und zu geweckt werden müssen, weil die Geräuschkulisse zu laut wird. Aber da hat man ja selber dann keinen Einfluss drauf, wenn man da liegt und entspannt. Das ist wie zu Hause aufs Sofa legen oder ins Bett und wegdösen.
Das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, wenn die einschlafen, oder?
Richtig, richtig. Als Gegenbeispiel bei der progressiven Relaxation nach Jacobsen sollte man nicht einschlafen. Das ist eine aktive Entspannung mit auf Ansage Muskelgruppen anspannen und wieder loslassen. Da sollte man nicht einschlafen, passiert aber auch Leuten. Also von daher, alles, was in die Richtung geht, ist dann legitim. Ne?
Und wie ich gerade gesagt habe, anscheinend ein gutes Zeichen. Wir haben andere Dinge, die wir noch auf der Liste haben, die sehr interessant sind. Was hat denn Ergotherapie mit Orthopädie zu tun? Wo ist denn da der Zusammenhang?
Eine ganze Menge. Also es gibt ja zum Beispiel sehr viele Menschen, die an Arthrose leiden. Fangen wir auch wieder bei den Händen an, dass die Fingergelenke anfangen einzusteifen, morgens die Hände geschwollen sind. Da können wir auch Hilfestellung geben durch spezielle manuelle Behandlungen, auch mit Wärmebädern in den Linsen oder ähnlichen Stoffen, dass das alles wieder geschmeidig und locker wird. Und dann bewegen wir auch wieder alle einzelnen Gelenke durch, gehen auch am Unterarm in die unteren Muskelgruppen, weil das hängt ja alles schön zusammen. Wenn man mal eine Faust macht, merkt man, was am Unterarm alles angespannt ist. Da gehen wir natürlich auch mit rein in den Bereich, um da unten Impulse zu setzen. Wir haben in Zusammenarbeit mit dem MVZ Dr. Kretzmann vor Jahren schon, hat er damit angefangen, eine sogenannte multimodale Medizin anzubieten für zum Beispiel Wirbelsäulenerkrankungen, Bandscheibenvorfälle, Vorwölbungen etc., Spinalkanalstenosen. Da gibt es dann zum einen im MVZ die unter CT gesetzten Injektionen, das macht der Dr. Dämmer. Wir in der Reha-Med bieten dann in der Ergotherapie Einzelbehandlungen an, um den Patienten zu zeigen, was sie zu Hause oder im Job verbessern können, mit Unterstützung des Arbeitgebers. Es gibt ja heute sehr viele Möglichkeiten, Arbeitsplätze ergonomisch einzurichten, was dem Arbeitgeber auch erstmal Geld kostet, aber er kann das ja anderweitig wieder geltend machen. Zusätzlich gibt es dann noch in dem Rahmen dieser multimodalen Therapie das Gerätetraining, wo man angeleitet wird, den ganzen Körper wieder aufzutrainieren, weil es bringt ja nichts, wenn ich jetzt als Beispiel nur den Lendenwirbelbereich trainiere und alles andere bleibt schlaff von der Muskulatur. Da habe ich dann irgendwann vorprogrammiert, dass da wieder neue Defizite auftauchen. Und das wollen wir natürlich nicht und geben halt in dem Bereich dann die Anleitung, was man für sich tun kann, um wieder einigermaßen fit durch den Alltag zu kommen, beruflich wie privat.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Stichpunkt, denn man muss natürlich dafür sorgen, dass ihr, also ihr müsst dafür sorgen sozusagen, ihr seid dafür mitverantwortlich, dass die Patienten wieder durch den Alltag kommen. Das Richtig. Ist ja euer primäres Ziel.
Richtig. Größtmögliche Selbstständigkeit erreichen während oder nach Erkrankung ist so die Überschrift der Ergotherapie, aber überall. Und das ist das Ziel, wo wir hinwollen. Immer nur unter der Prämisse, der Patient arbeitet mit.
Bist du ein sehr geduldiger Mensch?
Ja.
Ist das vonnöten, wenn man in dem Bereich arbeitet? Doch. Weil ich kann mir vorstellen, dass es natürlich teilweise auch ein bisschen länger dauert, dass das nicht nur nach 2-3 Stunden getan ist mit der Arbeit, sondern, also nicht an einem Tag natürlich, sondern mit einem gewissen Patienten über 2-3 Wochen, sondern dass es vielleicht mal ein halbes Jahr, ein Jahr dauert, bis der Patient wieder komplett selbstständig ist.
Richtig, das ist das, was man schon immer sagt, man kann keine Wunder bewirken. Ne? Und je nachdem, was für Defizite vorliegen, dauert das auch seine Zeit, um das Ganze wieder aufzuarbeiten und einigermaßen die Bahn zu lenken, dass der Patient wieder selbstständig wird.
Lass uns sprechen über die Patienten, die hier hinkommen. Ich sag mal, ein klassischer Patient. Wie sieht der klassische Patient aus? Was hat der für Probleme? Und wie ist da eure Herangehensweise nach dem ersten Gespräch in der Regel?
Also der klassische Patient ist hier nach wie vor der Wirbelsäulenpatient. Wir machen immer in der Ergotherapie das Erstgespräch, weil nicht immer ist die Wirbelsäule schuld, sondern irgendwas drumherum. Und da versuchen wir, was ich eben schon sagte, herauszufiltern, wo ist der Knackpunkt und setzen da an. Das heißt, wir müssen nicht unbedingt die Behandlung an der Lendenwirbelsäule ansetzen, wenn da die Diagnose ist, sondern gehen auch in die anderen Bereiche. Kann am Bein sein, das kann irgendwo weiter im oberen Körperbereich sein. Da gucken wir dann schon während der ersten Behandlung mal gucken, wo drückt es, wo zwickt es und warten dann auf die Rückmeldung des Patienten.
Ich bin ja jemand, der häufig am Schreibtisch sitzt. Das ist eine Katastrophe eigentlich. Richtig. Für die Wirbelsäule. Ja.
Ja.
Weil du eben gesagt hast, man kann natürlich auch den Arbeitsplatz mittlerweile entsprechend einrichten. Diese neuen modernen Schreibtische, die man hoch und runter fahren Richtig. Kann, ist das sehr sinnvoll.
Das würde Sinn machen, ja. Mhm. Dass man mal sitzt, mal steht. Vielleicht auch mal eine Möglichkeit hat, ein bisschen sich zu bewegen. Weil auch das längere Stehen und auch auf dem Bildschirm gucken dabei ist auch nicht immer ideal. Also es geht natürlich in einigen Berufen kaum, aber man sollte schon gucken, dass die Bewegung auch mit reinkommt.
Verstehe. Ja, da muss ich noch ein bisschen was tun, glaube ich. Wir haben noch ein paar andere Stichworte, die hier auf meinem digitalen Zettel stehen. Du hast das Ganze für dich auch schön ausgedruckt, aber ich habe hier noch die digitale Variante vor mir. Und hier steht multisensorische Therapien. Jetzt haben wir eben schon über Klangtherapie gesprochen.
Richtig, das fällt damit rein.
Ja, was ist denn die Aromatherapie?
Aromatherapie, wir haben sogenannte Aromadiffuser zur Verfügung, die elektronisch funktionieren. Da kommt Wasser mit einem Aromastoff rein, ätherisches Öl. Und das wird dann parallel zum Beispiel zur Klangtherapie oder bei der progressiven Muskelentspannung in den Raum verdampft. Aromen können beruhigen. Da muss man aber immer gucken, was nehme ich. Die Palette ist ja riesig. Und es gibt dann Teilnehmer, die reagieren allergisch drauf. Da müssen wir schon immer aufpassen. Das ist manchmal ein bisschen schwierig umzusetzen. Häufig lassen wir es dann aus. Macht dann ja auch keinen Sinn, wenn derjenige dann Niesattacken oder Ähnliches bekommt, dass wir dann den Aromaapparat komplett weglassen oder ausschalten.
Das ist also, wenn ich das jetzt alles versuche irgendwie zusammenzufassen, unfassbar vielfältig. Also die Ergotherapie ist alles andere als wir hören ein bisschen Musik.
Richtig. Musik hören kann man auch, wenn man jetzt zum Beispiel mit einem Patienten eine Entspannungstechnik macht, wo er nicht aktiv bei ist, sondern einen sogenannten Bodyscan zum Beispiel. Da wird ein Text vorgetragen, wo man auch den ganzen Körper durchläuft. Der Patient muss aber nichts machen, nur in sich reinfühlen. Da kann man auch eine leise Entspannungsmusik hinterlaufen lassen. Kommt auch häufig sehr gut an. Mit dem Effekt auch des Einschlafens, aber ist auch nicht schlimm.
Ja, das hatten wir ja eben schon.
Ja, ja.
Also anscheinend ist das ja genau das, ja, was die Patienten sozusagen brauchen.
In dem Moment, ja.
Der Körper muss runterkommen. Ist das der Klassiker bei den meisten Ergotherapie-Patienten?
Nein, nicht unbedingt. Nein, es ist jedem zu raten, klar, damit man weiß, ich habe mal heute einen hektischen Tag, jetzt weiß ich, was ich machen kann, ist aber nicht der Klassiker. Muss nicht umgesetzt werden von den einzelnen Leuten und ständig. Also man muss immer für sich dann auch als betroffene Person gucken, was brauche ich heute, was kann ich für mich tun? Hab in der Ergotherapie die Anleitung dazu bekommen und dann suche ich mir an dem Tag das raus, was mir gefällt.
Also ich wiederhole das nochmal an der Stelle, unfassbar vielfältig. Und was ich auf dem Zettel auch lese, ist, dass ihr multimodale Therapien anbietet. Kannst du das mal erklären? Was bedeutet das genau?
Multimodal heißt ja schon mal, Multi heißt ja viel, ne? Modal aus vielen Modulen, sprich bei uns sind es 3 bis 4 Module, die ineinander greifen mit Injektionen beim Arzt, mit Ergotherapie, mit Gerätetraining. Teilweise bekommen einige Patienten auch je nach Arzt noch Physiotherapie dazu verordnet in Kombination mit einer Elektrobehandlung oder auch einer Wärmebehandlung, sprich früher Fango, heute haben wir Wärmeträger, dass das alles kombiniert wird, um dem Patienten so ein bisschen Wohlfühleffekt zu geben und auch die Schmerzlinderung dann irgendwie zeitnah eintreten sollte, was wir natürlich nicht beeinflussen können.
Das ist ja das, was der Vorteil ist, was wir schon zu Beginn eigentlich besprochen haben, dass hier alles unter einem Dach ist. Also Richtig. Ihr arbeitet ja da auch mit der Physiotherapie und auch mit dem medizinischen Fitnessbereich zusammen. Wenn ich jetzt, also ich versuche das mal an meinem Beispiel festzumachen, an jemanden, der viel am Schreibtisch sitzt, irgendwann Probleme habe mit dem Nacken. Das ist ja auch so ein Klassiker.
Ja.
Du guckst schon so, ja, ich weiß. Ich sollte das dringend auch schon mal in Angriff nehmen. Aber irgendwann wird wahrscheinlich der Zeitpunkt sein, wo ich nicht mehr drum rum komme. Was sind dann aus deiner Sicht die besten Möglichkeiten, um mir weiterzuhelfen?
Leichte Dehnübungen. Man kann schon während der Arbeit, man merkt ja eigentlich, wenn man verspannt in dem Bereich, fängt dann mit irgendwelchen Nackenschmerzen an. Da sollte man schon mal anfangen, die Schultern zwischendurch wieder nach hinten zu ziehen, weil man geht ja in die Vorhaltung und macht den leichten Rundrücken, der mit der Zeit immer schlimmer werden könnte, was man ja nicht will. Also zwischendurch immer wieder die Schultern nach hinten ziehen, wenn man selber merkt, ah, da oben zieht es. Man kann leichte Dehnübungen dann ansetzen, vielleicht auch mal ein Körnerkissen warm machen und sich in den Nacken legen, damit das Ganze wieder Entspannung bekommt. Theraband-Übungen zu Hause darf man eventuell auch bei der Arbeit machen. Hält ja nicht lange auf. Einfach mal versuchen, da so ein bisschen Dehnung wieder in den ganzen Bereich zu bekommen. Und wenn es extremer wird, sollte erstmal checken beim Arzt, was liegt überhaupt vor. Was muss ich dann noch alles machen, um wieder fitter zu werden, dass das nicht so schmerzhaft wird.
Ich stelle mir das gerade so vor, dass wahrscheinlich unfassbar viele Menschen, die in einem Büro arbeiten, genau dieses Problem mit den Schultern zu weit vorne haben. Ne?
Ja.
Hast du das selber eigentlich auch?
Ab und zu erwische ich mich, aber ich sitze ja nicht am Büro.
Ja, das ist dein Vorteil. Das ist dein Vorteil. Aber
zu Hause merke ich es, wenn ich mal zu lange vor dem Laptop sitze oder so, dann muss ich mich selber ermahnen, beweg dich mal wieder, mach das mal wieder ordentlich.
Muss man das den Patienten, ich will nicht sagen eintrichtern, aber... Ja,
aber es ist das richtige Wort.
Ja, okay, weil ich merke das ja auch selber, jetzt gerade auch. Du gehst automatisch irgendwie, selbst in dem Stuhl hier, wo wir jetzt gerade sitzen, ist ein sehr gemütlicher Stuhl eigentlich, trotzdem geht man irgendwie ein bisschen nach vorne.
Ja, das ist aber die Routine des Alltags, wenn man nur am Schreibtisch arbeitet in der Regel, man geht in die Vorhaltung und da muss man sich selbst immer ermahnen, mach den Rücken mal wieder gerade.
Wir haben noch ein paar Stichworte, deswegen nehmen wir die gerne mit rein. Handtherapie, da haben wir noch gar nicht so wirklich drüber gesprochen. Eben hast du ein bisschen was erzählt von den Linsen.
Richtig.
Ja, gibt es noch andere Möglichkeiten, in die Richtung was zu tun?
Jedenfalls. Ich bin jetzt nicht der Experte für Handtherapie, aber ich habe hier sehr gute Kolleginnen, die in dem Bereich auch fortgebildet sind und auch Handtherapeuten Zusatzausbildung haben. Was die jetzt explizit im Einzelnen machen können, bin ich überfragt. Ich weiß nur, dass die sehr fit sind in dem Bereich und sämtliche Muskeln in Anführungszeichen bearbeiten können. Da kann man schon einiges bewirken.
Neurologie steht hier auch.
Richtig. Also was wir hier an neurologischen Patienten öfters haben, ist Morbus Parkinson. Volksmund sagt Parkinson. Ab und zu haben wir auch Patienten nach Apoplex oder Schlaganfall auf Deutsch. Da arbeiten wir natürlich auch nach Möglichkeit, die Leute wieder mobil zu bekommen. Wenn es noch irgendwie machbar ist, wer jetzt schon im Rolli festsitzt über Jahre, wird es natürlich schwierig, denjenigen da wieder ans Laufen zu kriegen, wenn es überhaupt möglich wäre. Das kann ich aber jetzt so pauschal nicht sagen. Das muss man immer im Einzelfall gucken. Wo sind die einzelnen Defizite? Wie hat ein Schlaganfall die Person ja zurückgeworfen? Wo ist was schiefgelaufen im Körper? Das kann man pauschal nicht sagen. Wir haben Muskelatrophie hier, was ja auch durch Nervenschädigungen hervorgerufen wird. Kann man nur versuchen, die Leute mobil zu halten, wenn es noch geht, auch, dass sie selber zumindest im Gymnastikbereich irgendwas machen für sich, wenn es möglich ist, da auch Muskelnatur zu erhalten. Aufbauen ist meistens schon schwierig. Es gibt zwar auch Techniken dafür, die in den USA angesetzt werden, aber die sind in Deutschland noch nicht so etabliert.
Ja, vielleicht wird das ja irgendwann. Kommt natürlich auch immer darauf an, wie das funktioniert und ob das zielführend ist. Parkinson hast du gerade angesprochen. Wenn jemand mit der Diagnose hier hinkommt, relativ früh die Diagnose auch bekommen hat, ich glaube, das ist auch relativ wichtig, ja, dass er dann direkt den Weg zu euch findet.
Richtig, also erstmal muss er zum entsprechenden Arzt, sprich Neurologen, der das feststellt. Der muss bereit sein, Verordnungen für Ergo- und Physiotherapie auszustellen. Und da muss man im Einzelfall gucken, wie weit ist Parkinson schon fortgeschritten. Es gibt unterschiedliche Verläufe, wo die betroffene Person fast gar nichts merkt. Und andere können im Prinzip kaum noch gehen oder sich bewegen. Das muss man immer im Einzelfall dann gucken, wo können wir ansetzen. Der frühere Begriff im Volksmund war ja Schüttellähmung, was ich absolut nicht begreifen kann. Klar, die Patienten zittern teilweise, aber dass das als Schüttellähmung beschrieben wurde, ist ein bisschen arg dargestellt, dass man so das gar nicht erstmal verallgemeinern könnte.
Wenn ich in irgendeinem Bereich ein Problem habe und denke, die Ergotherapie könnte was für mich sein. Welchen Weg muss ich dann eigentlich gehen? Muss ich dann erstmal zum Arzt und brauche eine Überweisung?
Richtig. Oder man hat genug Geld, aber wir brauchen eine Diagnose. Das ist wichtig, sonst können wir nicht anfassen. Also ist der erste Schritt zum Arzt. Man geht in der Regel zum Hausarzt, wenn man nicht weiß, was es ist. Der sollte dann, wenn er nicht weiter weiß, die entsprechenden Fachärzte einschalten oder die Überweisung dahin ausstellen, dass man sich den entsprechenden fachlichen Rat dann holen kann und auch die sicherere Diagnose bekommt.
Also man merkt, das ist ein sehr weit gefächertes Fach. Musst du regelmäßig noch Fortbildungen machen?
Ich nicht mehr, weil ich bin seit Dezember in Rente.
Herzlichen Glückwunsch.
Natürlich ist es immer ratsam, Fortbildungen zu machen, weil die rein schulische Ausbildung verschafft erstmal Grundwissen. Dann guckt man, welchen Fachbereich gehe ich an und bildet sich dann in den Bereichen fort. Es ist immer ratsam, so viel wie möglich zu machen. Es müssen nicht immer Fortbildungen sein, die mit irgendwelchen Prüfungen abschließen. Manchmal reichen so 3-4 Tage Fortbildung, um ein Grundwissen oder auch für eine Schulterfortbildung reicht es dann erstmal, dass man das Grundwissen hat, um dann Schulterpatienten zu behandeln. Das muss nicht immer gleich mit einer dicken Prüfung beendet werden, so eine Fortbildung.
Als du dich damals übrigens vor mehr als 20 Jahren entschieden hast, in dem Bereich zu arbeiten, kann ich mir vorstellen, sah die Ergotherapie noch ein bisschen anders aus. Was hat sich deiner Meinung nach zum Positiven verändert? Beispielsweise Ausbildungen. Ich habe gehört, es gab Zeiten, da musste man das selber noch finanzieren. Mittlerweile bekommt man auch Geld dafür, wenn man die Ausbildung macht.
Also es war in allen sozialen Berufen, ob jetzt Ergo, Physiotherapie, Logopädie, musste alles selbst getragen werden. Ich hatte damals das große Glück, dass ich das von der Bundesagentur für Arbeit finanziert bekommen hatte. Heute hat man dann irgendwann, vor, ich glaube, 4-5 Jahren ist es jetzt passiert, dass der Staat unterstützt und das Ganze finanziert, weil es ist eine teure Ausbildung und nicht jeder hat reiche Eltern, die das Ganze finanzieren können. Es ist ähnlich wie beim Studium, da muss man dann BAföG beantragen, musste man dann bei uns teilweise auch. Und das hat sich, finde ich, jetzt positiv verändert, dass auch mehr Jugendliche motiviert sind, in die Ausbildung zu gehen. Was sich schulisch in den Inhalten der Ausbildung verändert hat, kann ich nicht beurteilen. Wir hatten zwar hier und da Praktikanten, die von der Schule hier kamen, wo ich mir gedacht habe, ja, was bringt die Schule denn bei? Andere waren wieder besser ausgeschult. Da muss man dann schon mal gucken. Das liegt aber auch an den einzelnen Schulen und Dozenten, wie sie ihren Stoff weitergeben.
Ja, klar, das ist natürlich ein ganz, ganz anderes Thema. Was mir aber auffällt ist, also wenn ich dir zusehe, wenn du sprichst, du scheinst einen unglaublichen Spaß daran zu haben, auch wenn du jetzt offiziell in Rente bist.
Ja, sicher, sonst würde ich ja nicht weitermachen. Also ich komme jetzt immer noch seit Januar für 2 Tage in der Woche arbeiten. Einmal fühle ich mich noch fit genug und es macht einen Heiden Spaß und Freude, anderen helfen zu können. Und wenn das positive Feedback dann noch kommt, freut man sich noch mehr. Natürlich gibt es auch mal den einen oder anderen, der sagt dann, ja, hat mir jetzt nichts gebracht. Aber das ist dann so.
Ja, das ist, glaube ich, auch ganz normal. Ich meine, das ist ein Bereich, ja, ich will nicht sagen, da gibt es eine Erfolgsquote, das ist wahrscheinlich schwieriger als bei, ich sage jetzt mal, einem Beinbruch. Ja, da kann man in der Regel in 100% der Fälle sagen, hinterher kann der jetzt ganz normal wieder laufen. Aber das ist bei euch gar nicht so richtig zu beziffern.
Geht nicht, nein. Man könnte jetzt nicht sagen, bei Arthrose in den Fingern ist das nach 10 Behandlungseinheiten besser. Ich weiß ja nicht, wie die Ablagerungen sind etc. Das kann man nicht, nein.
Wirst du das jetzt noch einige Jahre machen? Weil der Spaß steht dir so förmlich ins Gesicht geschrieben, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also ich weiß nicht, wie lange ich es noch mache. Solange ich mich fit genug fühle, werde ich es machen.
Ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Das Feedback von den Patienten tut wahrscheinlich auch gut.
Richtig. Und wenn man dann teilweise Patienten hat, die schon ja fast 10 Jahre zu einem selbst immer wieder kommen, ist das schon erkennbar, dass es auch effektiv ist.
Das ist ja das Wichtigste. Haben wir auf dem Zettel noch irgendwas vergessen? Ein Stichwort, was wir definitiv noch besprechen sollten. Ich gucke auch gerade nochmal, während du nochmal.
Ja, das Interdisziplinäre hatten wir schon angesprochen, dass es unser Motto ist, durch die 3 Fachgebiete Ergo, Physiotherapie, medizinische Fitness gemeinsam gesund. Das hat unser Chef nicht allein, sondern wir uns gemeinsam auf die Fahne geschrieben und da arbeiten wir ständig dran, auch um das noch zu verbessern, durch vielleicht neue Fortbildungen etc.
Also, wenn ihr im Bereich Ergotherapie eine Behandlung braucht und vielleicht auch Physiotherapie dazukommen sollte oder mit medizinische Fitness, hier bei Reha-Med geht das sozusagen alles Hand in Hand. Im Union Carré, unweit vom U entfernt, wenn man hier hochgeht, dann hat man einen schönen Blick da drauf. Aber das ist ja das Wichtigste, dass ihr gesund vor allem hier wieder rausgeht. Eddie, hat es dir ein bisschen Spaß gemacht?
Auf jeden Fall.
Ja, das freut mich. Das freut mich sehr. Und wenn es euch Spaß gemacht hat, dann könnt ihr gerne in 2 Wochen wieder reinhören. Dann gibt es nämlich schon die nächste Folge und das nächste Thema, über das wir hier bei Gesundo sprechen werden. Danke für eure Zeit und habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.